Die gehören zu den nicht-lateinischen Schriftzeichen und die werden halt entweder mit Zeichen dargestellt oder einem anderen Buchstabensystem. Also Kyrillisch ist ja einfach ein anderes Buchstabensystem. Das sind ja auch Buchstaben. Und das andere sind Zeichen.
Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing Podcast. Ich habe wieder eine ganz fantastische Gästin. Yvonne Frank ist, auf ihrer Webseite steht zumindest, Multilingual Publishing, alles außer Übersetzung. Ich übersetze das mal ganz kurz. Das ist Fremdsprachensatz. Yvonne Frank habe ich kennengelernt vor vielen Jahren schon auf allen möglichen Konferenzen, glaube ich. Aber da warst du als Gast dabei, glaube ich nur. Dann hast du in der InDesign User Group in Berlin uns mal gezeigt, welche Power du eigentlich hast und was dahinter steckt. Ich möchte dich ganz kurz vorstellen und dann legen wir gleich los. Die wichtigste Info zuallererst, du bist, hast mit dem Dalai Lama Geburtstag. Eure Lebenswege sind so ein bisschen unterschiedlich. Allerdings hast auch du eine ganze Menge Aus- und Weiterbildungen gemacht. Zum Beispiel, du warst technische Redakteurin oder hast du technische Redakteur gelernt. Du hast ein Studium gemacht. Du liebst das Lösen von kniffligen Aufgaben. Vielleicht ist das auch eine Parallele zum Geburtsdatum mit dem Dalai Lama. Das weiß ich nicht genau. Was dich aber ganz besonders ausmacht, neben dir als Persönlichkeit oder als Person, sind die Sprachen. Sprachen sind deine Leidenschaft. Du bist zweisprachig aufgewachsen, was ich also sehr schätze. Und ich finde, wir können ruhig die Sprachen nennen. Einmal hast du einen norddeutschen Vater, eine sächsische Mutter. Und ich glaube, das kann man durchaus als zweisprachig gelten lassen. Scheinbar ist dort schon das so in deine Wiege gelegt worden, dass du mit Sprachen loslegst und heute auch dein Geld verdienst. Du hast in der Schule Russisch, was schon gleich zeigt, dass du wahrscheinlich ein Ossi-Kind bist, so wie ich. Du hast aber auch Englisch und Französisch gelernt. Du hast dann irgendwann im Studium Italienisch dazugelegt, Spanisch und jetzt lernst du auch noch Schwedisch. Ich bin schwer beeindruckt. Auf deiner Webseite steht, du machst Fremdsprachensatz in 50 Sprachen. Vor einer Weile habe ich mir mal aufgeschrieben, Kyrillisch, Chinesisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch. Da müssen wir nachher nochmal drauf eingehen, weil wir unterscheiden müssen zwischen Skripten und Sprachen. Da musst du nachher noch mal ganz kurz drauf eingehen. Du bist außerdem ein Ostseekind. Du hast 20 Jahre in Berlin gelebt. Du hast in Sardinien oder einen Teil deines Studiums in Sardinien verbracht. Lebst jetzt aber im Norden von Deutschland bei Hamburg, wenn sich das nicht geändert hat. Deine Kunden sind Übersetzungsdienstleister oder auch andere Kunden. Das musst du dann nochmal nachher genau erklären. Und jetzt frage ich dich, ich hoffe, dass bis jetzt alles okay war, wann brauche ich dich oder wann bucht man dich, liebe Yvonne? Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, die erstmal das zuzuhören und mir dann jetzt die Frage zu beantworten, wann brauche ich dich in deiner Aufgabe als Fremdsprachensatzprofi?
Hallo Heike, vielen Dank für die tolle Einführung. Ich habe nur eine kleine Korrektur. Und zwar ist meine Mutter Norddeutsch und mein Stiefvater ist, ich glaube, doch, wenn man in Leipzig geboren ist, ist man Sachse, oder? Aber
Oder
er ist
ist das
in
verwechselt?
Anhalt aufgewachsen. Aber ich meine, seine Eltern und auch die Uroma, die kommen alle aus Sachsen. Also, ja.
Lassen wir gelten. Tut mir leid, habe ich falsch abgeschrieben oder vielleicht habe ich es einfach in der
Ist
Aufregung
aber nicht
irgendwo
schlimm.
falsch
Ist nicht schlimm.
verstanden.
Also die Seite, die Familien, also die norddeutsche Familie kommt von der Seite meiner Mutter.
Alles klar, gut.
Ja, so. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Wann buche ich dich? Wann brauche ich dich? Wann bucht man dich?
Also mich buchen vor allem, wie du schon gesagt hattest, Übersetzungsdienstleister. Und die nehmen gerne meine grafischen Dienstleistungen, grafischen und technischen Dienstleistungen in Anspruch. Es geht ja immer darum, also wenn übersetzt wird, geht es darum, dass man erstmal den Text aus dem Dokument herausbekommen muss. Also man muss ihn irgendwie extrahieren. Und da fängt das Problem auch schon an, denn nicht alle Kunden schicken Dokumente, mit denen da man das problemlos anstellen kann. So, also wenn Sie InDesign-Dokumente schicken, ist das schon mal ein großer Vorteil. Aber oft schicken Sie ja auch PDF-Dokumente und diese PDF-Dokumente sind ja geschlossene Formate. Die muss man dann erstmal konvertieren, ne? Meistens, also ich gucke dann immer, in welcher Ursprungsanwendung die erstellt wurden. Und meistens ist das Word, aber es sind auch zum Teil wurden sie auch in InDesign erstellt. Und dann konvertiere ich die erstmal. Ich habe auch schon ganz prima Dokumente, also PDF-Dokumente, die in Word erstellt wurden, habe ich auch schon nach InDesign konvertiert. Also ich, nee, Quatsch, was habe ich gemacht? Jetzt habe ich mich verheddert. Entschuldigung. Nein, also ich, die Konvertierung, also ich probiere immer viel aus und versuche das dann in ein Format zu bringen, was dann übersetzt werden kann. Das heißt, das Format muss dann weiterverarbeitet werden können in einer Übersetzungssoftware. Das ist ein sogenanntes CAT-Tool.
Was heißt Cut?
CAT steht nicht für Katze, wird geschrieben wie
Schade.
Katze, also Cat. Aber das heißt Computer-Aided Translation. Das sind praktisch, ja, das ist eine Software, die Übersetzer dabei unterstützt, so Dokumente zu übersetzen. Sie können damit auch Translation Memories anfertigen. Also es wird ja oft in so einer Übersetzung, muss man darauf achten, dass die konsistent ist. Da muss man auf Terminologie achten. Das können Sie sich alles schön hinterlegen in dieser Datenbank und damit abgleichen. Ist auch gut, wenn man Folgeaufträge nachher generiert für denselben Kunden, dass die Terminologie eben immer konsistent bleibt und ist eine feine Sache. Und wie gesagt, diese Dokumente müssen vorbereitet werden, damit sie in dieses CAT-Tool können. Und wenn ich jetzt so eine, im Idealfall eine InDesign-Datei bekomme, dann mache ich daraus eine EDML-Datei. Also ich bereite diese InDesign-Datei vor für die Übersetzung, achte darauf, dass der Übersetzer mit seinem CAT-Tool ordentliche Segmente einladen kann. Das heißt, also Segmente sind dann wirklich zusammenhängende Sinneinheiten, also Sätze, Überschriften. Da
Okay.
muss ich halt dieses InDesign-Dokument, also den Text darin, erstmal bereinigen, ne? Absatzmarken löschen, die da nicht hingehören oder Tabs. Ne? Manchmal wird ja auch oft mit dem Tab gearbeitet und so ein Tab zerstört dann schon mal so ein Segment. Ja, das mache ich dann. Ich gucke, dass auf der Montagefläche vom InDesign-Dokument nichts ist. Dafür gibt es Skripte, da kann ich die Montagefläche mit schnell, also ich kann das praktisch alles einsammeln, das Zeug, was da drauf liegt, auf eine Ebene packen und verschließe die und dass halt nur der Text, der in das CAT-Tool soll, da
Übersetzt wird.
reinkommt,
Ah, okay.
übersetzt wird, genau.
Wow, das ist ja eine Riesenarbeit.
Ja, und dann wird diese Datei, diese EDML-Datei, wird dann praktisch überschrieben mit der Übersetzung. Also ich bekomme am Ende, also wenn die Übersetzung fertig ist, eine EDML-Datei zurück vom Übersetzungsdienstleister und bearbeite die dann in der Sprache nach. Und wenn ich jetzt in 15 Sprachen zum Beispiel, wenn in 15 Sprachen übersetzt wird, bekomme ich auch 15 Dateien zurück, die ich dann nachbearbeiten muss.
15 EDML, aus denen du dann
Ja,
wieder
genau.
jeweils ein IND, also ein InDesign-Dokument machst.
Richtig,
Okay.
genau. Und
Wow.
ja.
Also das heißt,
So.
ich buche dich gar nicht wirklich. Ich buche dich eigentlich immer in Kombination mit einem Übersetzungsdienstleister.
Nein, also mich buchen auch Kommunikationsdesigner.
Okay.
Also ich werde, also meine Kunden sind Übersetzungsdienstleister oder Übersetzer, die das mit anbieten. Die bieten dann praktisch zusätzlich zu ihrer Übersetzung DTP an. Es wird halt immer noch dieser altmodische Begriff benutzt, DTP.
Desktop Publishing, okay.
Ja, und das hat sich halt so
Ja.
eingebürgert in, also für mich ist das eigentlich nur noch Publishing ohne DTP, weil ich meine, man macht ja jetzt auch, Es hat sich ja so viel geändert
Ja.
in den letzten Jahren und auch du musst ja Dokumente auch für verschiedene Ausgabegeräte optimieren und so. Und das ist einfach Publishing. Also das ist jetzt nicht mehr DTP.
Aber du machst schon diese Übersetzungs, Quatsch, Entschuldigung, diesen Fremdsprachensatz für den Print mehrheitlich oder für auch.
Auch für online. Also wir müssen ja auch auf Dokumente, also ich frage immer, ne, wofür ist dieses Dokument? Wofür soll das
Okay,
optimiert werden oder aufbereitet werden? Und meistens ist es Print, aber es kommt halt auch oft vor, dass Dokumente online gestellt werden und dann müssen die auch, da muss die Interaktivität funktionieren. Zum Beispiel auch Manuals, ne? Wenn du Manual machst. Viele Manuals werden ja gar nicht mehr gedruckt. Da sparen sich die Unternehmen ja schon die Druckkosten, weil das zu teuer ist. Und die wollen halt wirklich, dass derjenige, der jetzt ein Gerät kauft und eine Bedienungsanleitung braucht, dass er die bequem von der Seite runterladen kann. Und dann müssen diese Manuals bestimmte Funktionen ja auch erfüllen. Also der Benutzer möchte darin gut navigieren können, der möchte Links anklicken können, der möchte über den Index möchte der auf der Seite landen, wenn er irgendwas sucht. Und das muss halt auch sichergestellt werden, dass das, also alles, was im Ausgangsdokument ordentlich angelegt wurde, muss halt im Zieldokument in der Sprache genauso funktionieren.
Alles klar. Das tönt nach einer Mischung aus Sisyphusarbeit, konzentrierten Arbeiten. Das tönt aber auch nach einer Mischung aus Fleißarbeit. Und manchmal, also ich interpretiere jetzt sehr viel und du darfst das dann korrigieren. Manchmal auch bist du vielleicht genervt, weil wenn man die Dateien besser im Vorfeld anlegen würde, hättest du weniger Arbeit oder weniger Arbeit, die dir vielleicht nicht Spaß macht, dieses ganze Tabulatoren raussortieren und solche Sachen.
Ja, und mein
Richtig oder
Lieblings,
bin ich da falsch?
du liegst absolut richtig. Ich glaube, damit haben ja viele, ja, du hast damit bestimmt auch zu tun, der Klaas hat damit zu tun, wenn ich jetzt meinen Namen nennen darf.
Sehr
Also
gerne.
alle Leute, die eigentlich mit Fremddokumenten arbeiten und die sich diese Fremddokumente erstmal aufbereiten müssen, damit sie damit überhaupt arbeiten können, weil sie schon wissen, dass am Ende ne, wenn das zurückkommt, müssen Sie ja mit dem Dokument weiterarbeiten. Ich glaube, alle Leute, die ja, wie gesagt, mit Fremddokumenten arbeiten, stehen vor dieser Problematik, weil im PDF, wenn du ein PDF kriegst vom Kunden, da sieht alles schick drin aus. Und wenn du nachher das offene Dokument bekommst, siehst du erstmal, was da eigentlich für Konstruktionen hinterstecken oder was für ein Aufbau gemacht wurde. Und
Ja,
dann denkst du,
genau.
okay, das ist jetzt nicht so unbedingt günstig für den Fremdsprachensatz und macht eigentlich viel mehr Arbeit, als dass es Spaß macht. Also, und deshalb mache ich oft auch, also wenn ich zum Beispiel auch ein Angebot erstellen muss, ich frage immer die offenen Dokumente an, damit ich mir die mal anschauen kann. Und ich erkläre dem Kunden das auch. Es ist wichtig, weil ohne offenes Dokument kann ich den Arbeitsaufwand nicht einschätzen. Und dann, also wenn die wirklich mangelhaft sind oder nicht ganz
Ich weiß, was
optimal
du meinst.
angelegt sind, dann
Aber wir
baue
wissen
ich
da
es.
draußen
Ich
alle, was du
möchte auch
meinst.
gar nicht, ja, ich möchte auch gar nicht jetzt irgendwie hier so ein Bashing anfangen, aber viele wissen es ja auch nicht selber, aber es ist wirklich, also man kann sich echt eine Menge Arbeit ersparen, wenn man einige Sachen beherzigt. Zum
Ja.
Beispiel ist ja also mein Lieblingsbeispiel sind Fake-Tabellen. Es gibt tatsächlich da draußen noch Leute, die Fake-Tabellen anlegen. Ich hatte letztlich gerade ein Dokument mit einer Fake-Tabelle, wo ich
Kannst
gedacht
du kurz
habe,
erklären, was eine Fake-Tabelle ist?
also eine Fake-Tabelle ist für mich eine Tabelle, die aussieht wie eine Tabelle, aber aus 1000 verschiedene, also sagen wir es mal so, wenn es eine farbige Tabelle ist, dann sind halt die Farbflächen extra Flächen, darüber sind Textkästen gelegt. Dann gibt es manchmal noch Spaltenlinien, die wurden dann auch extra angelegt. Und dann habe ich eine Tabelle, die aus 40 Einzelteilen besteht
Also eine
und
richtige
habe
Kunst.
kein Konstrukt, dass sich das, wenn ich jetzt dieses Dokument in eine Sprache übersetzen lasse, so wie sie ist, mit dieser Fake-Tabelle, habe ich am Ende mit dieser Tabelle vielleicht eine Stunde zu tun, weil ich 40 Teile anfassen muss. Russisch läuft länger. Ich muss praktisch jedes Teil extra anpassen und alles ausrichten. Und ich meine, wie viele Arbeitsschritte sind das? Also ich glaube, das muss ich jetzt nicht erklären. So, und wenn ich sowas halt sehe, dass in diesem Dokument, was mir der Kunde schickt, eine Fake-Tabelle drin ist, dann fluche ich erstmal laut und dann baue ich mir aber eine schöne Tabelle.
Also nach dem
Also ich baue das
Fluchen.
praktisch nach. Ich baue die
Ja.
Konstruktion nach und gebe das dann in die Übersetzung.
Okay, nach dem Fluchen kommt denn gleich die Lösung. Wäre es nicht schlauer, wenn du von vornherein gefragt werden würdest? Ist das jetzt eine Satzkombination, die möglich ist? Wenn man dich von vornherein fragen würde, wir wollen jetzt hier in 30 Sprachen übersetzen, sieht das, worauf müssen wir achten? Sagen wir mal so, das wäre doch vielleicht eine coole Frage. So, oder?
Also ich, eine super Frage, ja. Aber wie du weißt, habe ich ja auch, also ich kenne ja Trainer für InDesign.
Hab ich gehört, ja, hat sich
Ja.
rumgesprochen.
Und ja, und also ich mache selbst ja keine Schulungen. Also ich sage immer was, wenn mich jemand fragt. Dann gebe ich auch gerne Tipps, aber nicht, wenn jetzt, wenn keiner auf mich zukommt und mich fragt, dann halte ich mich ruhig und so. Aber ich, da ich ja da gute Kontakte in die so Trainern habe, sensibilisiere ich diese Personen dafür dieses Thema und sage, Mensch, könnt ihr den Leuten nicht mal beibringen, wie man eine Tabelle baut? Könnt ihr den Leuten nicht mal beibringen, wie man eine tolle Liste baut? Oder ich verweise auch auf Videos, von unseren geschätzten Kollegen, die auf YouTube zu finden sind. Oder es gibt ja auch einen InDesign-Blog. Also es gibt so viele kostenlose Ressourcen. Also man muss sich gar nicht einen Trainer engagieren. Man braucht einfach mal nur zu suchen. Und man kann ja auch direkt auf YouTube suchen. Und da
Absolut.
findet man so viel. Also wenn man da zum Beispiel eingibt, was weiß ich, wie erstelle ich schöne Listen, finde
So,
ich ein Video
genau.
oder wie erstelle ich ein automatisiertes Inhaltsverzeichnis, finde ich das da alles. Und ich habe Kunden auch schon sowas geschickt. Ich habe Kunden auch schon Videos geschickt, wie man zum Beispiel die Kommentarfunktion im Acrobat
Nutzt.
nutzt. Genau, das habe ich auch schon gemacht. Also es gibt alles im Netz, man kann es lernen, aber ich wundere mich halt immer darüber, was ich, also was hier so bei mir ankommt. Und das macht wirklich auch, also das erleichtert mir dann nicht unbedingt die Arbeit, sondern erschwert sie mir. Also wenn du wirklich ein PDF auch bekommst mit Kommentaren, die alle als Sticky Notes hinterlegt sind, dann kriegst du einfach einen Vogel. Und
Kann ich mir
wenn,
vorstellen.
also wenn das PDF dann auch noch auf Chinesisch ist und du kannst es nicht, also die Zuordnung nicht eindeutig ist, dann ist das einfach mal nicht, also man muss es dann wirklich, also entweder man lehnt es ab und man sagt, okay, bitte nochmal neu einfügen. Das wäre eigentlich die beste Variante, aber es ist ja auch oft nicht genug Zeit vorhanden. Ich bin am Ende dieser Publikationskette, ja, und da wird die Zeit knapp, weil vorher alle bummeln. Also es ist so. Das ist auch
Jetzt,
noch ein Problem. Okay.
jetzt musst du mir, jetzt, also ich, das habe ich jetzt verstanden und ich glaube, wir müssen nochmal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Wenn das doch so eine schwere Arbeit ist, warum machst du die denn eigentlich? Ist das jetzt eine gemeine Frage? Oder vielleicht, nee, ich frage andersrum. Das ist jetzt eine doofe Frage gewesen. Ich frage andersrum. Wann war der Punkt, als du gemerkt hast, das macht ja richtig Spaß. Also mal jetzt abgesehen von schlechten Dokumenten, die du bekommst. Wann war der Punkt, wo du sagst,
Ja,
da
nein,
mache ich jetzt
mir,
wirklich was draus?
meine Arbeit macht mir totalen Spaß. Also es ist auch wirklich, also es ist so. Ich mag es auch, eigentlich dann so eine Tabelle aufbauen oder so. Also ich, weißt du, das ist jetzt gar nicht der Punkt. Ich ärgere mich ja nur darüber, wenn ich wirklich Zeitnot habe und das dann noch zusätzlich
Alles klar.
machen muss, ne? Aber ich mache das, weil ich mag die Kombination. Die Kombination zwischen Fremdensprachen, guter Typografie, auch mit diesen, die Kombination mit diesen technischen Kniffeleien und auch Design. Ich mag das alles und ich mag diese gesamte Kombination. Ich finde sie auch total abwechslungsreich und ich bin einfach so vielseitig interessiert und ich brauche einen Job. Ich habe mir diesen Job ja auch selbst geschaffen, den gab es ja gar nicht. Also ich habe mir den eigentlich irgendwie
Ausgedacht.
kreiert und ich habe da alles irgendwie und darin alles untergebracht, was ich mag, glaube ich. Und das war
Okay.
mir gar nicht erst so klar, aber es wird mir immer klarer.
Ach, wie cool. Das heißt,
Ja.
du könntest auch Menschen ausbilden in dem.
Ja, also ich werde ja auch gefragt manchmal, gerade wenn es um Fremdsprachensatz geht. Und ja, also ja, das könnte ich machen.
Ah, spannend. Also wenn da draußen jemand ist von den Jüngeren oder auch den Älteren, je nachdem, und der hat Bock, sich da mal ein bisschen einzugrooven, dann könnte man sich bei dir melden. Weil du hast ja so wahnsinnig viel Zeit, vermute ich. Okay, für die, die jetzt nur den Podcast hören und nicht schauen, die sehen, wie sie gerade ihre Augen verdreht.
Nein, ich habe nicht die Augen verdreht. Ich habe gelächelt.
Das war Lächeln. Es war so ein Lächeln, so, was soll ich jetzt antworten? Mir aber die Frage nicht beantwortet. Was war denn der Moment, als du
Ach
gemerkt
so.
hast, das war ja jetzt das, also mit dem Fremdsprachen, das macht mir Spaß, weil übersetzen machst du ja nicht, obwohl du einen ganzen Sack voll Sprachen kannst.
Ja.
Ist das einfach so passiert oder hast du da irgendwann gemerkt, das ist jetzt wirklich was, was ich immer wieder mache.
Also passiert ist es nicht. Es war ein Prozess, ne? Es ist, ich hatte nach dem Studium, als mein Sohn klein war, hatte ich eine Weiterbildung gemacht zur technischen Redakteurin. Und in dieser Weiterbildung hatten wir ganz viele Module und unter anderem auch so ein Modul über Typografie, über verschiedene Desktop-Anwendungen, die ich gar nicht mehr benutze, außer Photoshop. Also ich habe da noch FrameMaker gelernt und CorelDRAW.
Wow.
Aber eigentlich war mir klar, dass ich damit nie arbeiten werde. Und ich hatte zu der Zeit auch schon mit InDesign, kam mit InDesign in Berührung und habe gedacht, genau das ist es und auch Illustrator. Und dann habe ich nach dieser Weiterbildung, also das war so der erste,
Berührungspunkt
der
mit
erste
Fremdsprachen. Ah,
Berührungspunkt,
okay.
genau. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, das ist ja toll, das kann man doch wirklich, also weil technische Redaktion und technische Dokumentation hat ja was mit auch viel mit multilingualer
Ja.
technischer Dokumentation zu tun. Und da ich dann habe, dann kam mir halt die Idee, ich könnte das ja super miteinander verbinden. Und dann habe ich noch mal so eine Kompetenzerweiterung gemacht in den Adobe-Programmen und auch zur Druckvorstufe.
Alles
Und
klar.
damit ausgerüstet bin ich dann gestartet.
Cool. Sehr schön.
Also,
Hast du eigentlich
ja.
deine Selbstständigkeit gestartet?
2008 war das.
Ah, schon eine Weile her. Wow.
Ja.
Alles klar. Du sag mal, wir hatten vorhin ganz kurz in der Einführung, hatte ich das schon erwähnt. Und ich erinnere mich an ein Gespräch von vor 2, 3 Jahren. Da hatte ich dich mal gefragt, Kyrillisch ist ja keine Sprache. Also Chinesisch ist eine Sprache, Arabisch ist eine Sprache, aber Kyrillisch ist keine Sprache und dennoch ist es irgendwo aufgeführt. Und dann hattest du mir ziemlich deutlich gesagt, wir müssen da unterscheiden zwischen Sprachen und Skripten. Und wenn wir von Skripten sprechen, meine ich jetzt nicht die InDesign-Skripte, die also Arbeiten automatisieren, sondern was meine ich denn damit? Oder was meinst du denn damit?
Also ich habe das ja auch nur übernommen.
Okay.
Das, ich glaube, das wurde entwickelt in der Fonttechnologie, ne? Also
Also von
es
der Schriftentechnologie,
ja genau, dass man halt unterscheidet, welche Skripte können welche Sprachen abbilden. Und Kyrillisch, es gibt ja Russisch, das wird in kyrillischen Zeichen abgebildet. Dann gibt es Serbokroatisch, das gibt es auf Lateinisch, nicht Serbokroatisch, Serbisch. Das
Bulgarisch auch,
wird
oder?
Bulgarisch, genau. Und bestimmt noch andere
Griechisch ist
Sprachen.
schon wieder was
Ja.
anderes, oder?
Griechisch ist Griechisch, genau.
Okay, logisch.
Und deshalb spricht man von Skripten, weil man da nicht, weil man da nicht jetzt die Sprache benennt, sondern wenn ich jetzt das kundtue, was ich mache, spreche ich immer von Skripten, dass ich also Skripte bearbeite
Alles
und
klar.
nicht genau. Auch Arabisch ist ja das also Arabic Script, und das kann abbilden Farsi, Arabisch, Dari und Pashto. Das wird als Arabic Script zum
Ah, siehst du,
Beispiel.
jetzt habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Ich dachte, Arabisch ist die Sprache. Nee, wahrscheinlich ist es nicht der erste Fehler in diesem Gespräch, aber das ist auch egal.
Das ist nicht, ist ja nicht schlimm.
Und bei Japanisch ist es aber Japanisch.
Da ist es Japanisch. Da spricht man von CJK. Also Chinesisch, Japanisch, Koreanisch. Also mal bei Skripten kann man sich einfach merken, dass es einfacher ist, dann über Skripte zu reden, wenn man
Ja.
wirklich, ne, über diese, weil das sind halt keine lateinischen Schriftzeichen, das sind dann die nicht-lateinischen, die gehören zu den nicht-lateinischen Schriftzeichen, und die werden halt entweder mit Zeichen dargestellt oder einem anderen Buchstabensystem. Also Kyrillisch ist ja einfach ein anderes Buchstabensystem, das sind ja auch Buchstaben. Und das andere sind Zeichen. Bei Arabisch spricht man, glaube ich, auch von Buchstaben. Das sind
Okay.
auch Buchstaben.
Das bedeutet für uns InDesigner und InDesignerinnen eine Unterscheidung zwischen Skripten im Fremdsprachensatz und Skripten im Programm, was uns die Arbeit auch erleichtert. Einfach nur mal so kurz als Erklärung. Da gibt es Unterschiede mit dem gleichen Begriff. So, jetzt hast du mir aber auch, oder wir haben auch ge gehört, dass du aus dem Osten kommst. Aus dem Osten von Deutschland. Und das eint uns ja. Und du hast auf deiner Webseite, du bist in der letzten Zeit ziemlich aktiv, auch ich würde nicht sagen Social Media, aber vielleicht auf LinkedIn, glaube ich. Ich habe dich auf den anderen Kanälen nicht entdeckt, weil ich aber auch selbst da nicht so viel aktiv bin. Du reflektierst da ganz schön momentan, lernst sehr viel, berichtest davon, finde ich super spannend. Und du hast unter anderem gesagt oder geschrieben, oder ich habe es gelesen, dass du findest, dass in der Publishing-Szene Menschen aus den ehemaligen DDR-Bundesländern unterrepräsentiert sind. Und ich habe mir mal so überlegt und ich habe das gar nicht so wahrgenommen, weil ich diese Trennung in meinem Kopf eigentlich nicht mehr wahrnehme, außer wenn es halt so um einzelne Wörter geht, die man im Osten gesagt hat. Aber sonst nehme ich das im Berufsalltag gar nicht so wahr. Ist das so? Nimmst du das so wahr, dass es eher aus dem Westteil von Deutschland die Menschen in der Publishing-Szene aktiv sind oder vielleicht nicht aktiv, sondern laut sind? Ich muss da mal fragen.
Ja, also ich ne nehme das so wahr, aber ich nehme das erst hier im Exil, sage ich mal. Ich bin ja auch im Exil. Also ich bin hier hergezogen vor 12 Jahren nach
Nach Hamburg?
Norddeutschland, in die Nähe von Hamburg. Und Als ich in Berlin noch lebte, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Und hier fällt es mir einfach auf. Also was mir auch auffällt, und das ist mir gerade gestern wieder auf LinkedIn irgendwie passiert, ich hatte da mit jemandem geschrieben, also ich hatte was kommentiert von dem, und dann haben wir, hatte der auch was kommentiert. Und in dem Kommentar, das ist mir dann wieder so aufgefallen, sagte der, ja, das ging uns früher doch auch so. Wir haben doch auch immer mal ein Kaugummi oder also eine Kaugummipackung oder ein Riegel in den Einkaufswagen geschummelt damals. Also es ging um, das Thema war irgendwie die Gen Z und dass die halt, irgendwie, wenn sie was wollen, dass die halt alles recherchieren können. Also die haben so diese Kompetenzen, alles zu recherchieren. Und es gehört zu deren Standard auch, dass sie Preise recherchieren irgendwie und einen dann das alles sicher vortragen und unterhaltsam und so, ne? Und da kamen wir an, dann hat er gesagt, na ja, aber eigentlich haben wir das ja früher auch so gemacht irgendwie und haben da mal was reingeschummelt in den Einkaufswagen. Und dann habe ich darauf geschrieben, naja, ich bin in der Mangelwirtschaft auf, ich bin mit der Mangelwirtschaft groß geworden. Bei uns gab es nicht so viel, um in den Einkaufswagen reinzupacken. Aber was es gab, war immer Weißkohl. Und das war ein bisschen schwierig, das da reinzuschummeln. Also ich mache das dann auch immer ein bisschen humorvoll, weil ich möchte natürlich nicht irgendwie jetzt. Ja, wie soll ich das beschreiben? Also, ich habe, mir fällt es halt nur auf, dass immer die bundesdeutsche Biografie wird angenommen. Also, dass man eine bundesdeutsche Biografie hat. Und das ist ja nun nicht so. Also, wir haben uns ja jetzt hier auch alle schon vermischt. Viele Ostdeutsche wohnen im Westteil. Andere Westdeutsche wohnen auch im Osten schon irgendwie. Und es wird aber irgendwie im Gespräch, und das habe ich halt oft gemerkt, wird immer angenommen, dass ich auch eine westdeutsche Biografie habe. Und früher habe ich das immer gerne überhört, weil ich wollte auch keine Diskussion irgendwie und habe mich da eher unsichtbar gemacht. Oder habe das halt nicht so nach außen gekehrt, aber ich finde, es ist jetzt langsam mal an der Zeit, warum mache ich das denn? Ich habe einfach das mal hinterfragt, warum mache ich das denn? Ich muss mich doch dafür gar nicht schämen. Also ich habe doch genauso ein Recht auf meine Herkunft und warum soll ich darüber nicht sprechen? Und ich finde einfach, dass es jetzt vielleicht auch an der Zeit ist, dass man darüber spricht. Und das habe ich auch viel, auch, ich werde da richtig aufgeregt, merke ich. Ja, es ist so ein emotionales Thema. Also ich habe sehr viel darüber gelesen, ich habe sehr viele Bücher darüber gelesen. Es gibt da so wunderbare Autoren, auch Journalisten, die sich diesem Thema auch angenommen haben und die darüber halt schreiben. Das sind meistens die Nachwendekinder, also die eigentlich in der Nachwendezeit geboren sind oder Ende der 80er Jahre und die jetzt darüber schreiben, weil sie etwas in sich fühlen und damit gar nichts anfangen können. Aber sie haben das in ihrer DNA, also sie haben dieses Osterbe auch, also das wurde an sie praktisch weitergegeben und die fühlen das ganz stark und wollen einfach
So eine Art Identität
so eine
finden auch.
Art, ja, oder auch, die wollen das einfach mal klären. Und ich meine, die Eltern von denen, die sind ja vielleicht jetzt noch mal ein paar Jahre älter als ich. Und jetzt können sie noch fragen. Ich glaube, das ist einfach ganz schlimm, wenn du niemanden mehr fragen kannst, ja.
Alles klar.
So.
Ah, daher kommt. Das ist interessant, weil ich bin ja jetzt
Ja.
im Ausland
Ja.
und werde ja, also im Ausland, in der Schweiz und ja natürlich sehr viel mehr eigentlich noch weiter weg, weil ich ja reisend bin. Und ich werde ja auch immer so als die Deutsche wahrgenommen, jetzt hier in der Schweiz. Und erst wenn da ein bisschen Raum ist oder wenn Zeit ist oder wenn das wahrgenommen wird, kann ich auch mal berichten, dass ich eigentlich nicht die gesamtdeutsche Biografie mitbringe, sondern nur ostdeutsche. Und dann sehe ich in den Augen der Menschen irgendwie so, also ich bin dann so in dieses kommunistische Paket mit eingebettet. Also bin fast so mit Russisch und Polnisch und dieses ganze Ostblock und je nach Interessenlage und je nach Empathie, was die Menschen mir entgegenbringen, fragen sie denn, wie war das dann früher bei euch? Und manche sagen, ah, da haben wir nicht so viel mitbekommen, das ist uns eigentlich nicht bewusst, dass es da nochmal Unterschiede gab, weil das war für die Ausländer einfach Deutschland. Und ich merke das interessanterweise bei den Schweizern weniger, weil ganz viele haben nicht so viel Geschichtsinteresse, was jetzt die deutsche Geschichte angeht. Also die Deutsch-Deutsche, das sind ja im Prinzip nur 40 Jahre von der vielen, vielen Geschichte. Aber die Ausländer, also wenn wir in England sind zum Beispiel oder in der Türkei oder in Griechenland oder wo auch immer, die fragen gezielter nach, wie war das denn in der DDR? Wie konntet ihr wirklich nicht über die Grenze? Oder, also diese Dinge. Wir klären dann immer zuallererst, dass wir alle, Ost wie West, als Kinder keine Kiwis hatten, weil die gab es einfach zu der Zeit noch nicht. Weder im Osten noch im Westen. Aber wir konnten uns selber unterscheiden, dass wir Bananen nicht hatten und die im Westen hatten Bananen. Und dann bauen wir so diese Geschichte so ein bisschen auf. Mir war das aber gar nicht bewusst, dass es im Publishing auch ein Thema ist. Ich finde es gut, dass du das ansprichst. Ich müsste direkt mal durch unsere.
Es ist mir aufgefallen, einfach, ich habe mir die erste Episode die erste Staffel
Ja.
angeguckt und dann habe ich mal geguckt, wer von den Interviewten aus dem Osten war. Und
Und? Das
ich
sind nicht
glaube,
so
es
viele.
ist echt eine Handvoll nur.
Ja,
Also
das
von
stimmt.
denen ich es weiß, vielleicht hat es auch jemand nicht gesagt, aber von denen ich es weiß, das sind, glaube ich, 5 oder 6 Leute.
Ach, das ist ja ein spannendes Thema. Umso
Ja.
besser ist, dass wir jetzt gerade in der zweiten Staffel erstens mehr Frauen dabei haben und zweitens mehr aus dem Osten. Also wir sozusagen, es ist nicht geplant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich. Was ich absolut nicht mochte, ist dieses, ich brauche mehr Frauen, weil Quotenfrauen. Das mag ich nicht. Das ist nicht meins. Das ist wichtig, ganz klar. Aber jetzt war das nicht meine Intention, mehr Frauen einzuladen. Aber als ich darüber nachdachte, die zweite Staffel zu starten, habe ich so ein paar Leute eingeladen und lustigerweise waren es dann mehrheitlich Frauen. Und das sind
Ja,
noch aus dem
schön.
Osten. Ja, freue ich mich sehr. Vielen Dank für
Darf
den
ich
Einblick.
noch was ergänzen?
Sehr
Also
gerne.
ich glaube, es hat auch wirklich was damit zu tun. Also es gibt sie ja, aber wir machen uns halt nicht so gerne sichtbar. Und ich bin ja auch erst eigentlich seit 1,5 Jahren da auf LinkedIn mehr in die Sichtbarkeit gegangen. Ich bin auch mit meiner neuen Website, die ich auch erst in diesem Jahr online gestellt habe. Das war auch ein Prozess. Damit bin ich auch mehr in die Sichtbarkeit gegangen und auch habe halt einen Weg gewählt, der ein bisschen persönlicher ist. Also, ne? Und das hat mich total viel Überwindung auch gekostet. Und ich glaube einfach, dass wir, weil wir durch unsere Herkunft ja auch eher so konditioniert sind, uns ja, so ein bisschen zurückzuhalten. Also ich kann nur von mir sprechen, also sich zurückzuhalten, nicht so in den Vordergrund zu spielen und eher zuzuhören, als aktiv was zu sagen. Dann hat das auch noch was mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun. Klar,
Ja.
ich bin sehr gesprächig, aber ich bin eigentlich in Gruppen eher still. Also ich bin ganz gut im Gespräch, wenn ich so ein 1-zu-1-Gespräch habe. Aber wenn das mehr Leute werden, dann halte ich mich schon wieder zurück und dann sind natürlich die Lauteren, haben dann wieder, sage ich mal, das Wort. Ja, also ich ergreife dann eher nicht das Wort und ich bin halt so eine Mischung zwischen introvertiert und extrovertiert und das kommt ja auch noch dazu. So, und ich schreibe auch lieber, als dass ich spreche. Das kostet mich auch ganz viel Kraft, das merkt man jetzt vielleicht nicht so, aber es ist eben auch dann noch die Typfrage und die Konditionierung und
Klar.
es sind alles auch Lernprozesse. Also, ne, ich meine, es ist Es
Aber
ist,
lass
also
uns.
ich bin noch auf dem Weg, sagen wir es mal so.
Das ist ja super. Wir sind alle auf
Ja?
dem Weg.
Ja.
Für alle da draußen, die jetzt diese Ost- und West-Thematik vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten, weil sie vielleicht von mir aus der Schweiz oder aus Österreich zuhören oder denen das auch nicht so wichtig ist. Ich würde jetzt, also ich verstehe total, was du sagst. Ich habe das auch gehört. Ich würde jetzt das nicht ganz so unterschreiben, dass wir so konditioniert sind, weil ich glaube, ich jetzt für meinen Teil bin genau das Gegenteil und bin auch aus dem Osten. Und das, glaube ich, hat eher was mit einer Art von Charakter oder Wesensart zu tun und nicht, also dieses
Naja, und
Laute.
wie man aufgewachsen ist
Genau,
halt,
ganz genau.
ne?
Also genau, also das würde ich jetzt mal, ich würde jetzt da diese Klassifizierung nicht ganz so mittragen, kann aber total verstehen, wie du sie siehst, weil ich glaube, das ist tatsächlich mehrheitlich schon so. Aber ich bin halt gerade jetzt genau das totale Gegenteil und auch gerne und würde auch ganz gern ab und zu mal einfach stille sein wollen. Aber
Du bist ja auch
solange
eine
nicht.
Berlinerin. Also zum Beispiel wir Norddeutschen,
Ab ins nächste Kästchen und die
nein,
nächste Schublade rein.
die Norddeutschen waren auch eher, ne, so von der Mentalität schon ein
Ja, das
bisschen
stimmt. Ja, genau.
ruhiger und die Berliner waren auch immer lauter. Und wenn man dann im Kinderferienlager war, ne, also die Berliner haben
Genau.
da immer schön alles aufgemischt.
Alles klar, alles klar. Du, jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz den Schwenk machen zum Fremdsprachensatz. Auch wenn ich jetzt total gerne mit dir darüber weiter sprechen würde, bevor wir zum Fremdsprachensatz gehen, würdest du mir zwei, drei Bücher, die dich da auch, also bezüglich der Ostkinder so berührt haben, könntest du mir da zwei, drei oder ein Buch nennen oder nachher? Die würde ich dann gerne in die Shownotes mit reinpacken. Falls sich da jetzt jemand sieht, dass er auch mal da rein schauen kann in die Bücher und die lesen kann oder mal reinschauen, da wäre ich froh, wenn du das
Also
tun
welche
würdest.
Bücher jetzt zum Fremdsprachensatz?
Nee, zum Thema Ost und West.
Zum Thema Ost und
Da
West.
hattest du sagst, du hattest gesagt, du hast da einige Sachen gelesen. Kannst du dir mal überlegen und dann kannst du uns ja da ein, zwei Bücher mal
Ja,
nennen,
ich
die.
habe ein sehr schönes Buch, das habe ich Anfang des Jahres gelesen. Es ist ein Roman und da
Okay.
geht es um ein, also es geht eigentlich darum, dass ostdeutsche Biografien ja nicht so sichtbar sind und
Ja.
auch nicht in ihrer Vielfalt sichtbar
Alles.
sind. Und das ist ein Roman von Alexander Osang, der heißt Fast Hell. Und da geht es um Uwe. Und
Lass uns mal lieber ins Publishing wieder reingehen.
ja.
Ich würde den Buch einfach nur verlinken wollen. Ich weiß, dass
Kannst
das
du
jetzt.
gerne verlinken. Also das Buch ist wirklich, das kann ich sehr empfehlen.
Okay, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Dann. Was ich dich noch fragen wollte, du hast jetzt, sagen wir mal, eine chinesische oder eine, was weiß ich, eine japanische, koreanische, eine arabische, eine kyrillische, irgendwie eine Publikation. Wie findest du dich denn da zurecht, wenn du die Sprache nicht kennst? Du hast du gesagt, Russisch kannst du vielleicht ein bisschen oder kannst du, aber du kannst ja nur nicht alle Sprachen dieser Welt. Und 50 Sprachen, die du auf deiner Webseite benannt hast, zu setzen, heißt ja nicht, dass du sie lesen kannst. Musst du dich da zurechtfinden in den Dokumenten inhaltlich oder ist das eher irrelevant?
Inhaltlich nicht, aber
Okay.
ich muss schon einen Blick irgendwie dafür entwickeln, ne? Also mir muss auffallen, wenn was nicht stimmt. So
Okay.
ist das einfach.
Und wie machst du das? Also wie kann man denn das sehen? Oder wie siehst du das?
Naja, wenn, ich hatte ja vorhin schon kurz beschrieben, dass das IDML-Dokument, wenn das aus der Übersetzung zurückkommt, dann steht der Text ja schon an der Stelle, wo er hin soll. Also schwieriger wird es, wenn du ein Word-Dokument bekommst mit der Übersetzung, wird ja auch noch gemacht und du musst das einarbeiten in ein InDesign-Dokument. Wenn das Word-Dokument auch so aufgebaut ist, wie, ne, also so gut strukturiert ist, wie dann auch die InDesign-Struktur ist, ist das eigentlich alles kein Problem.
Okay.
Schwierig wird es, wenn wirklich unsauber gearbeitet wird, auch von den Übersetzern. Dann hat man, und man wirklich dann raten muss, ist das jetzt auch das? Aber das wird ja Also wenn der Workflow gut ist, wird das eigentlich schon richtig gemacht von Anfang an. Also dann achtet man darauf, dass das wirklich, dass man auch ein Dokument bekommt, mit dem man gut weiterarbeiten kann. Und
Jetzt
dann
möchte
ist
ich
es, ja.
ganz kurz einen ganz kleinen Einschub machen. Wir wollen in der zweiten kleinen Episode, die war ja jetzt immer, also die habe ich jetzt mir ausgedacht oder wir haben uns die ausgedacht, dass wir sagen, wir machen noch eine kleine Episode hinten dran, die der nächste Woche kommt. Da wollen wir ganz kurz auf den Workflow eingehen, dass man mal nur diesen kleinen Workflow abbildet. Deswegen gehen wir jetzt auch in dem Interview hier nicht so fest darauf ein. Okay, also du musst die Sprache nicht wirklich können, um aber einige Fehler zu sehen. Jetzt hast du schon mehrfach gesagt, wenn das Dokument nicht so okay ist und du hast am Anfang auch gesagt, dass du eventuell da erstmal im Originaldokument rum reparierst. Du hast auf deiner Webseite, habe ich gesehen, einen Dokumenteignungstest.
Ja, genau.
Nimm uns da mal mit, was macht denn dieser Dokumenteignungstest überhaupt und macht der, geht der automatisch oder ist es ein Hochladen und du musst reingucken?
Nein. Nein, das macht, also ich öffne das Dokument und dann prüfe ich das. Also, ne, ich gucke mir das an und kann und bewerte das, was da drin ist. Und dann würde
Technisch.
ich technisch, genau. Und also ich bewerte das hinsichtlich, ist das, taugt das was für die Übersetzung? Also kann ich damit arbeiten? Sind die Konstruktionen, die da enthalten sind, sind die irgendwie sinnvoll? Gibt es ein automatisches Inhaltsverzeichnis? Wie ist das eigentlich alles da aufgebaut? Und danach prüfe ich das und dann gebe ich Feedback
Feedback.
dazu.
Ist das ein Teil der Beauftragung oder ist das
Nee.
eher vorgeschoben? Ist das wie ein Akquise-Tool? Wie stelle ich mir das vor?
Nee, eigentlich ist das, ach so, weil ich das jetzt, weil ich das jetzt auf die Website so geschrieben habe. Eigentlich ist das, ich habe das gemacht, um einfach mal zu erklären, dass Dokument nicht gleich Dokument ist. Also, ne, das ist wirklich einer Prüfung bedarf, bevor man dieses Dokument übersetzt. Und es ist ja auch bei länger laufenden Sprachen oft der Fall, dass gar nicht genug Platz vorhanden ist, ne? Also so Layout-Geschichten, ne? Also wir haben ein Projekt auch, was immer wieder kommt, wo wir wirklich Platzprobleme haben in einigen Sprachen. Dazu zählt ja auch Französisch, Russisch. Es gibt einige Sprachen, die wirklich sehr viel länger als das Deutsche laufen oder das Englische. Und dann ist es, wenn du nicht flexibel bist im Layout, also manche legen das Layout wirklich an und da weißt du, wo du Stellschrauben hast, um noch am Layout irgendwas zu machen. Also es ist auch im Editorial zum Beispiel so. Wir machen so ein großes Magazinprojekt. Da haben wir dann ein bisschen Spielraum und wir wissen alle, also die Layouter wissen dann alle, was sie machen dürfen.
Ja, okay.
So, ne? Und ja, aber es wird halt manchmal eng. Also für manche Sprachen wird das eng.
Jetzt hast du ja auch eine gestalterische Grundausbildung. Das heißt, du könntest dann typografisch auch Schriften empfehlen, nehme ich an, oder andere Schriften
Ja.
vielleicht. Oder aber auch sagen, mit einem halben Punkt kleiner würde es optisch
Ja.
immer funktionieren. Aber wir
Ja.
hätten dann dieses große Platzproblem nicht mehr. Sehe
Ja,
ich
ja,
das
ja,
richtig?
ja. Ja, das darf man. Also es gibt ja Projekte, die sind, also wo man sowas auch dann darf. Und dann wird das auch, da sind die dankbar, die Kunden, und freuen sich auch darüber, ne, wenn man so Lösungsvorschläge ist. Aber dann gibt es ja auch die größeren Kunden, die halt ihre Hausschriften benutzen und ihre Corporate Fonts, ne? Und wo du halt nicht so viel Spielraum hast. Also da
Aber
darfst
was
du auch
machst
dann
du denn
nicht.
da, wenn jetzt die eine Corporate Font haben und die haben zum Beispiel keine ausreichenden kyrillischen
Ach
Schriftsatz mit
so,
drin?
naja, die großen Firmen haben das, also
Okay.
Siemens und so, die haben sich sowas alles anfertigen lassen. Also
Alles
da,
klar.
ja, Mercedes auch,
Okay.
also alle größeren deutschen Firmen haben sowas, die international vertreten sind. Die lassen
Alles
sich
klar.
ihre Hausschrift, haben zu ihrer Hausschrift sich immer den Zeichensatz erweitern lassen.
Alles klar, okay. Also dann hast du natürlich den Zugriff auf die Schriften und
Genau, dann
aber
habe ich
dennoch
dann bekomme
könntest
ich.
du. Ja, dennoch könntest du sagen, bei der russischen Variante oder bei der französischen Variante bräuchten wir 0,25 Punkt kleinere Schrift und dann
Ja.
hätten wir große Sorgen weniger.
Genau. Also das, aber das muss man alles absprechen. Also
Ja.
man muss halt vorher fragen, darf ich das? Also man darf nicht einfach auch irgendwie was spazionieren oder
Ja.
irgendwie da eingreifen. Also sowas muss man vorher absprechen mit dem Kunden. Und das wird auch meistens, gibt es ja Style Guides
Ja.
oder auch Richtlinien, und darin ist das eigentlich alles enthalten. Jedenfalls bei größeren Projekten ist darin enthalten, was du alles machen darfst und was nicht. Also
Alles klar.
wenn, also es wird, also ja.
Und jetzt muss ich nochmal auf die typografischen Feinheiten kommen. Also zum Beispiel im Französischen weiß ich, da werden dann die Gänsefüßchen oder wie sie ja heißen, anspazieren, Gmail oder wie.
Legime.
Genau. Die wunderschönen Zeichen, die werden mit einem Abstand gesetzt, im Gegensatz jetzt zum
Ja.
Deutschen zum Beispiel. Oder ich weiß nicht, ob es im Englischen oder im US-Amerikanischen, dass der Gedankenstrich an den Buchstaben knallt, was mir optisch
Genau, ja.
sehr in den Augen
Und der
wehtut.
ist auch länger.
Genau. Gibt es da, also ich denke mal, dass.
Typografische Konvention, ne? Du meinst, so
Genau. Und
sowas
hast du die
gibt
alle auf
es.
dem Schirm oder hast du die
Nein, das
irgendwo
ist,
gespeichert?
ja, also es gibt typografische Konventionen, und diese sind auch im Style Guide hinterlegt. Also man arbeitet wirklich, wenn man Fremdsprachensatz hat, weil man ja auch schon mit fremden Dokumenten arbeitet, und weil es, also im Idealfall gibt es eine wirklich gute Dokumentation, und da ist das alles hinterlegt, und dann hältst du dich an diese Vorgaben. Also ich muss mir das jetzt nicht alles selbst neu ausdenken bei diesen größeren Projekten. Da ist das wirklich vorgegeben, und ich mache das halt, ich arbeite das dann so ab. Bei Kunden, die keine Ahnung haben, da mache ich das, weil ich kann mich auch nicht auf den Übersetzer oder die Übersetzerin verlassen in dem Fall. Das mache ich dann selbst.
Das
Also im
heißt, du hast
Idealfall
schon so
habe
eine
ich
Liste.
Dort auch einen Korrektor, der auch darauf achtet am
Ja,
Ende.
okay. Also du sprichst ja immer so vom Idealfall. Der ist mir jetzt im Großen und Ganzen sehr selten untergekommen in
Ja,
meinen Projekten.
ich. Ja.
Ich beneide dich da so ein bisschen drum, aber ich nehme an, im Laufe der letzten Jahre hast du einfach so eine Liste für dich angelegt oder so ein Know-how-Paket angesammelt, wo du genau diese Sachen den Kunden dann fragst. Ich habe jetzt gerade, deswegen frage ich ganz speziell, ich habe jetzt gerade ein Projekt, was viersprachig ist. Interessanterweise wollen die alle vier Sprachen immer jeweils auf einer Seite haben. Also es hat sich mir nicht erschlossen, warum, aber es soll so sein, als wenn jetzt der Italienisch liest sich für die deutsche oder französische Variante interessiert, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es dieses Heft dann nur viersprachig oder dreisprachig, wenn die vierte wegfällt. Und da war uns nicht ganz klar, ich habe das dann auch nicht umgesetzt, sollen wir bei einem Titel, der nebeneinander steht, im Deutschen und Französischen, oder bei einem Zitat, sollen wir im Französischen die Anführungszeichen und Schlusszeichen wegspazionieren und im Deutschen nicht? Also es sieht ja optisch auch gar nicht nett aus, wenn die parallel sind. Und einmal sind die Abstände größer und einmal kleiner. Ich habe jetzt die Entscheidung, tatsächlich, weil ich ja nicht die Gestalterin bin, sondern nur die technische Templaterin, ich habe jetzt die Entscheidung an den Kunden weitergegeben. Der soll entscheiden. Aber
Wird
wie
das
würdest
denn
du da vorgehen?
in Schweizer, im schweizerischen Französisch wird das eher auch anders gemacht als im normalen Französisch? Ich glaube, da arbeiten die gar nicht mit den Abständen.
Ich weiß, dass es einige Kunden gibt, die das möchten, aber nur, wenn sie unterschiedliche Hefte haben. Also wenn sie das deutsche Heft haben und das französische Heft. Weil
Ah,
kein
okay.
Mensch legt die ja nebeneinander und vergleicht die. Aber in Bereichen, wo Deutsch und Französisch immer gemischt wird, was ja dann auch wieder barrierefreimäßig eine Katastrophe ist, aber das ist mal eine andere Geschichte, hat man sich auf die deutsche Variante geeinigt. Weil das einfach blöd aussieht, wenn ich ein Zitat auf Deutsch und
Ja, dann
Französisch
ist das eine
auseinander.
Entscheidung vom Kunden, also die der Kunde dann treffen muss, würde ich sagen. Also ich glaube, da muss man sich dann auch zurückstellen. Also ich finde ja auch viele Sachen blöd, und die werden trotzdem gemacht.
Okay, ja. Ah, da fällt mir gerade eine neue Frage ein. Gibt es Dinge, die du aus, du hast gesagt, du findest einige Dinge blöd. Gibt es Dinge, die du ablehnst, weil du sie nicht machen möchtest? Also inhaltlich oder ich sag mal jetzt noch größer moralisch, ethisch? Oder gab es das schon mal?
Ja, ich würde, glaube ich, nicht einen Katalog für Waffen,
Ja.
die Waffenindustrie setzen oder so. Das würde ich nicht machen.
Okay. Aber ist noch nicht vorgekommen, dass du was abgelehnt hast aus diesen Gründen.
Nee, ist noch nicht vorgekommen.
Alles klar. Ich hätte gerade so
Ja,
eine
ja.
Frage noch, weil du das gerade so. Du hattest auf, oder du hast nicht, du hattest, sondern du hast auf deiner Webseite geschrieben, dass du auch Reinzeichnung anbietest. Muss ich ein bisschen mich outen? Ich habe, und ich diskutiere das sehr viel mit meinen Kollegen auch. Für mich ist nicht klar, warum es Reinzeichnung eigentlich brauchen muss. Aber das liegt daran, dass ich immer Templates mache. Ich finde Reinzeichnung, wenn man seinen Job ordentlich macht, ist nicht nötig. Aber vielleicht klärst du mich kurz auf.
Ja, das stimmt ja auch. Also ich kann dich da gerne aufklären.
Ja,
Also
bitte.
ich habe das aufgeführt, weil also Übersetzungsdienstleister unterscheiden ganz klar zwischen vier verschiedenen Sachen. Also es geht ja im ersten Schritt erstmal um, dass die Dateien konvertiert werden müssen. Ja, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, damit man das versteht. Also die Dateien müssen konvertiert werden, damit der Inhalt übersetzt werden kann. So, und dann kriegt der Kunde entweder die EDML so zurück und macht die Reinzeichnung selbst, oder er beauftragt das gesamte Paket. Das
Okay.
heißt, dass die Fremdsprachen auch reingezeichnet werden. Und deshalb habe ich das aufgeführt, dass ich das halt auch kann. Also ich kann halt dem Kunden, ich kann das Dokument bis zu, also ich kann es finalisieren für ihn und reinzeichnen, sodass er sich nicht mehr drum kümmern muss und das einfach als ein Druck-PDF an die, nach Freigabe an die
Ja.
Druckerei geschickt werden kann. Und das ist eigentlich, deshalb mache ich, treffe ich noch diese Unterscheidung.
Alles klar, okay.
Ne, weil Kunden beauftragen immer andere Sachen. Aber weißt du, manche wollen wirklich nur die Übersetzung haben. Andere wollen halt, dass auch wenn ein Cut-Tool zum Beispiel was beschädigt oder so, dann prüfen wir das ja auch. Also die wollen, dass das Dokument wieder funktioniert, dass die Funktionalität auch wieder erhalten bleibt und dass sie sich da nicht, die müssen, dass sie nicht irgendwas reparieren müssen. Also wir müssen auch viel reparieren, ja. Also manchmal gehen ja auch Links irgendwie kaputt
Ja,
oder
okay.
so ein Inhaltsverzeichnis geht kaputt und da muss es reparieren. Und dann wollen sie halt das haben und beauftragen dann auch nur das. Und andere wollen halt wirklich sich gar nicht mehr kümmern und nehmen das halt noch dazu. Bloß das muss man vorher mit dem Kunden klären, weil der Kunde beauftragt manchmal irgendwas und dem ist das gar nicht klar, dass wir da so unterscheiden, ne? Also was will der jetzt eigentlich haben, ne?
Und jetzt ist die Frage, findet dann danach ein Wissenstransfer statt? Also was hast du reingezeichnet? Und bitte, wenn du das nächste Mal zu mir kommst, lieber Kunde, schau doch mal, vielleicht kannst du mir beim nächsten Projekt, im nächsten Katalog oder nächsten Broschüre, vielleicht ein bisschen besser liefern.
Ja, das findet statt, wenn
Zumindest meine
du,
Hoffnung, ja?
ja, wenn du wirklich Folgeaufträge hast, dass du da versuchst. Aber ehrlich gesagt, kriegt man
Selten.
trotzdem dann wieder diese Dokumente, weil ganz viele Kunden ihre bestehenden Workflows nicht anpassen wollen. Und
Alles
die
klar.
arbeiten dann immer wieder mit ihren Vorlagen. Also
Okay, na gut. Ja gut, dann
da
ist
kannst du
das.
dir auch manchmal den Mund fusselig reden und es passiert einfach nichts. Und dann hörst du irgendwann damit auf, weil du weißt ja schon, kommt wieder so.
Alles klar. Ah, dann bin ich natürlich jetzt ein bisschen in der glücklicheren Lage, weil ich immer am Anfang dieser ganzen Kette stehe. Und ich natürlich weiß, dass die nachher vielleicht das eine oder andere nicht so umsetzen, wie ich das gerne gedacht hatte, aber das mich dann eigentlich auch nicht mehr interessiert. Vielleicht habe ich da einfach, weil ich in dieser ganzen Kette am Anfang bin, diese Diskussion nicht so oft. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube, jetzt habe ich es langsam verstanden. Kannst du uns noch, ich habe noch zwei Fragen für dich. Das erste ist, ich weiß, du machst keine Übersetzungen, aber gibt es irgendwelche Dinge, die du entdeckt hast, Übersetzungsfehler, wo du sagst, das geht jetzt irgendwie gar nicht, wo du auch mal drüber lachen musstest, wo du natürlich niemals die jetzt hier öffentlich machen würdest, aber vielleicht so eine kleine
Doch, ich
lustige.
kann eins gerne öffentlich machen, weil ich es immer wieder sehe. Und
Ja.
zwar Englisch. Jeder Deutsche denkt, dass er Englisch kann, aber
Oh Mann,
na,
nein.
es scheitert manchmal an den Feinheiten. Man benutzt das Wort Impressum.
Ja.
Das heißt ja Imprint, aber das benutzt man nur für Druckerzeugnisse. Und viele stellen das auch auf ihre, wenn sie ihre Webseite übersetzen ins Englische. Sehe ich ganz oft, dass da Imprint steht, aber das ist falsch. Also das sollte man mal ersetzen durch Legal Notice oder
Ah,
so.
okay.
Also ja, das ist zum Beispiel so was ganz Typisches, was ich oft sehe.
Imprint ist nur für den Print. Siehst du, wieder was gelernt. Alles
Ja,
klar.
wir sind ja hier ein Wissenspodcast.
Absolut. Wir haben einen Bildungsauftrag und so weiter. Und bevor ich mich von dir jetzt erstmal verabschiede, und ich weiß, ich könnte mit dir noch stundenlang darüber reden, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein, würde ich dich ganz gerne fragen, hast du, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte oder muss, es gibt ja so die Möglichkeit, hast du da noch Buchtipps? Weil ich habe auf deiner Webseite zwar eine ganze Menge Infos gelesen, aber dass man da so richtig tief eintauchen kann, vielleicht bloggst du ja künftig darüber, ich weiß es noch nicht
Ja,
genau.
ist in
Aber
Planung.
das ist in Planung, aber ich will jetzt dich auch nicht so wahnsinnig unter Druck setzen damit. Aber es gibt vielleicht ja schon Menschen, die vor dir in einem gedruckten oder einem Online-Medium über Sprachen, über Skripte, über diese Mehrsprachigkeit, über den Fremdsprachensatz geschrieben haben. Vielleicht hast du da einen Tipp oder mehrere Tipps, die du uns damit auf den Weg geben kannst.
Es war tatsächlich so, als ich damit 2008 gestartet bin, gab es nichts. Es
Okay.
gab nichts. Also wirklich. Ich habe mich wirklich im Internet, ich habe sehr viel recherchiert, ich habe im Internet viel gelesen. Ich habe damals vielleicht erinnerst du dich noch, es gab ja diese Lynda.com, diese
Ja.
Plattform, die hat ja LinkedIn gekauft. Da habe ich auch Kurse gemacht, InDesign-Kurse und Publishing-Kurse. Da gab es einen tollen Kurs von der Diane Burns. Und da
Okay.
habe ich zum Beispiel viele Informationen. Sie hat auch fürs InDesign Magazine geschrieben. Da gab es auch tolle Artikel über Fremdsprachensatz und gerade also über multilinguales Publizieren. Und da habe ich viel mir so rausgezogen. Über die, wie sie Chinesisch und Japanisch im Layout handhabt. Das habe ich von der gelernt. Die ist übrigens auch gut für Tabellen. Die ist auch so eine Table Queen.
Okay, super.
Ja, also von der habe ich wirklich mir viel abgeguckt. Und die hatte damals auch über ihre Website Skripte bereitgestellt, weil wir damals hatten ja nur die Möglichkeit, mit der europäischen Version von InDesign zu arbeiten. Und
Ja.
wenn man japanische oder chinesische Te Texte setzen wollte, konnte man sich über diese Skripte da behelfen.
Ja, okay.
Und das habe ich auch gemacht.
Und wenn du jetzt heute siehst, also wenn jetzt
Dann,
heute jemand anfängt.
ja, wenn heute jemand hat, der schon ein paar mehr Möglichkeiten, es gibt tatsächlich ein Buch von einer Autorin, die ist auch Kommunikationsdesignerin aus Berlin. Die Susanne Sippel, die hat ein ganz tolles Buch geschrieben,
Ach,
das heißt
Chinesisch, oder?
Fachchinesisch, genau.
Ja,
Und
genau.
die, also das kann ich sehr empfehlen, das ist auch sehr schön gestaltet, das Buch. Und da
Okay.
kann man sehr, sehr viel, von ihr kann man sehr viel lernen. Dann gibt es noch das Buch von Ben Widmer, vom Nigli, das ist ein Schweizer Verlag, glaube ich. Das heißt Typography and Graphic Design with Multiple Script Systems. Das kann ich auch empfehlen.
Okay.
Und die beiden Bücher habe ich auch. Ansonsten würde ich empfehlen, das Auge zu schulen.
Ja.
Unbedingt.
Aber gibt es denn so eine Community, wie
Und
jetzt sagen wir mal unsere InDesign-Community? Gibt es denn so eine Fremdsprachensatz-Community?
also es gibt Schriftdesigner, es gibt halt Leute, die sehr viel über Typografie reden und
Okay.
schreiben. Ich weiß nicht, also das ist schon, also ich habe mir das alles immer so angelesen und dann halt auf meine Arbeit irgendwie angepasst, ja. Also
Meinst
ich
du nicht, es wäre mal schlau, dass du mal da ein Buch drüber schreibst?
vielleicht. Also wenn es sonst keiner macht, ne? Ich
Aber ich
weiß
finde
es
es mega spannend, speziell, wenn ich jetzt, also ich habe so Projekte, wie ich wovon ich eben berichtete, mit den 3 oder 4 Sprachen. Weißt du, das
ja.
habe ich so alle paar Jahre mal. Aber ich würde ganz gerne so ein Nachschlagewerk haben, wo ich sage, wie machen denn die das, die halt die ganzen Manuals, die ganzen, also mir geht es gar nicht darum, dass ich da jetzt so ein, ich will einfach so eine Checkliste haben.
Ah,
Eine
okay.
etwas ausführlichere Checkliste, die.
Aber darüber kann ich auch bloggen.
Na, mach das doch.
Dann nehme ich das jetzt mal als Idee.
Ja,
Also du
unbedingt.
wünschst dir eine Checkliste. Formulier das bitte mal.
Natürlich.
Checkliste.
Ich wünsche mir eine Checkliste, wenn ich mir Fremdsprachensatz, also wenn ich jetzt Templates vorbereite oder auch die Kunden, worauf ist zu achten?
Okay.
Also, meine Gedanken gehen in Textlänge, meine Gedanken gehen in grafischen Einstellungen oder aber auch, welche Schrift wähle ich aus? Also das muss jetzt keine, im ersten Schritt muss das jetzt keine Buchlänge haben, aber mit dieser Checkliste könnte ich zum Beispiel zu Kunden gehen, ne? Wenn die sagen,
Dann
hey, wir haben
mache ich
jetzt
so eine Checkliste.
hey, das wäre super, das wäre
Ja,
super.
das nehme
Und
ich
dann
gleich
wieder,
mal auf. Meine
perfekt.
Blog-Coaching-Coachin wird sich, ich habe eine
Freuen.
Blog-Coachin, die wird sich freuen.
Super. Und da wir diese Episode erst in 2023 senden,
Vielleicht ist die da
vielleicht.
schon fertig, die Checkliste.
Und wenn nicht, dann setzen wir dich so ein klitzekleines bisschen unter
Vielleicht
Druck
ist
damit.
die Checkliste dann fertig und du kannst die in den Shownotes verlinken. Das
Ich würde
wär's
mich
doch.
freuen. Ich würde mich freuen. Liebe Yvonne, ich
Ja.
weiß, dass du noch ganz, ganz viel zu berichten hast. Ich nehme dich gleich noch mal mit ins Gespräch für unsere kleine Episode zum Thema, wie läuft dann so ein idealer Workflow ab? Aber jetzt sage ich erstmal vielen, vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Sprachenwelt, in deine Fremdsprachensatzwelt, aber auch in deine Herkunftswelt, was mich total gefreut hat, dass du da jetzt uns mal so einen Einblick gegeben hast. Für alle, die ein bisschen mehr von dir wissen wollen oder noch mehr oder ein bisschen was anderes oder dich buchen wollen oder die Interesse haben oder Fragen haben, in den Shownotes finden wir auf jeden Fall alle Informationen zu Kontaktmöglichkeiten. Aber nenn uns doch ganz kurz noch schnell deine Webseite.
Also, ich danke dir erstmal für die Einladung zu diesem wunderbaren Gespräch. Wir haben uns diesmal auch nicht verrannt, finde ich. Ist ganz
Sehr
gut
schön.
gelaufen. Das war meine Befürchtung, dass wir
Alles
wieder so
cool.
abschweifen, aber es ist wirklich dieses Mal ganz gut gelungen. Also, ihr findet mich unter www.multilingual-publishing.de.
Alles klar.
Und ich
Vielen
antworte
Dank.
auch auf jede E-Mail, die mich erreicht.
Das ist wunderbar, das ist gut. Und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, da draußen mal die Yvonne auf LinkedIn zu adden, sagt man das so? Also
Oder mir zu folgen. Sie können mir auch erstmal folgen.
genau. Da gibt es ganz spannende Einblicke in dein Leben und in deine Learnings. Also ich fand das sehr überraschend und tatsächlich auch sehr spannend. Da habe ich auch diese Geschichte mit dem Dalai Lama her und noch ein paar andere Dinge, dass du auch so eine Kaffeetante bist. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich sage jetzt mal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Yvonne. Da draußen
Ich
euch
bedanke
allen,
mich auch.
sehr gerne, da draußen euch allen einen wunderschönen Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag, je nachdem, wann ihr das gerade hört. Falls ihr da draußen auch mal jemand hören wollt, wo ihr sagt, den sollte sie unbedingt mal interviewen, lasst es mich einfach wissen. Schreibt mich einfach irgendwo an, wo ihr denkt, dass ihr mich erreichen könnt. Und wenn ihr selber das Gefühl habt, ich habe auch was zu sagen, auch das wäre mal eine gute Idee, dann schreibt mir das auch. Ob ich alles umsetzen kann, wird sich zeigen. Aber erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr auch wieder in der zweiten Staffel jetzt hier mit dabei seid. Ich freue mich voll und es macht gerade wieder richtig Spaß. Es war gut, dass ich so eine längere Pause hatte. Also, liebe Yvonne, vielen Dank und da draußen danke fürs Zuhören. Tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein. Für Infos zum Podcast schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so, zu mir noch ganz kurz. Falls du in komplexen InDesign-Dokumenten Unterstützung und Struktur brauchst oder einfach nur ein Seminar im Publishing-Bereich durchführen willst oder du brauchst Hilfe in der Gestaltung deines Firmenauftritts, dann melde dich doch bei mir. Am besten per Mail oder auf www.moliri.com. Ich freue mich auf alles Neue.